Prägnant.
Der Podcast von Hebammen für Hebammen.
Hallo Mari.
Hallo Jule.
Und hallo alle ihr da draußen. Es ist schön, endlich wieder mit euch oder zu euch zu sprechen. It's been a while.
Ja, wir sind, waren und sind sehr, sehr, sehr busy einfach mit Arbeit und Alltag, aber auch jeweils mit so ein paar, ja, Projekten an der Seite. Und davon ist ganz viel echt auch richtig schön.
Ja.
Aber es ist auch richtig viel. Genau, aber wir sind noch da, wir bleiben hier und dieser Podcast lebt. Der Zwei-Wochen-Rhythmus ist im Moment nichts, was wir irgendwie einhalten können. Das ist okay, es wird vielleicht auch wieder andere Zeiten geben. Mhm. Umso schöner aber, dass wir mal wieder hier sitzen und miteinander sprechen. Das hat nämlich eine zeitliche Aktualität, was wir heute in der Folge erzählen möchten.
Ja, nämlich fahren wir am Sonntag in ein paar Tagen auf die Heba-Pet und stellen ein Poster vor und wollten euch auch ein bisschen dazu erzählen, was wir da erarbeitet haben oder um was es darin geht und dachten, es ist ziemlich praktisch, dazu eine Podcast-Folge zu machen.
Genau, für alle, die nicht wissen, was die Heba-Pet eigentlich ist, das ist, findet statt in Münster jetzt auch vor dem Hebammenkongress und ist wie ein kleiner Kongress zum pädagogischen Arbeiten im Hebammenstudium. Und genau, das wird einfach ein Tag sein, an dem verschiedene Vorträge und Inputs stattfinden. Und ja, da haben wir vor ein paar Monaten eine Praxisanleitung, die wir durchgeführt haben, eingereicht und werden die als Poster präsentieren. Und Jule, magst du vielleicht direkt einmal erzählen, was das für eine Praxisanleitung ist?
Genau, also wir stellen das sozusagen als Best-Practice-Projekt vor und es geht um die Beurteilung der Blutungsmenge im Wasser nach Wassergeburt. Genau, und das ist so ein bisschen vielleicht so ein kleines Geeky-Thema, weil es ist so ein bisschen, ich würde sagen, im Alltag der Ausbildung bzw. des Studiums kommt Wassergeburtshilfe vielleicht nicht so viel vor und schon gar nicht die Beurteilung der Blutungsmenge dann postpartum im Wasser. Deswegen war es mir aus diesem außerklinischen Hintergrund total wichtig, da eine gute Handlungskompetenz meinen, in Anführungszeichen, den Studierenden, die ich begleite, mitzugeben. Mhm. Und es war richtig schön, weil wir haben jetzt ein paar Termine im letzten Jahr und dieses Jahr gehabt, wo ich zu euch nochmal in die Klinik kommen durfte und wir das mit einer großen Gruppe gemacht haben. Und also es ist nicht nur was für die Außerklinik, sondern für wirklich alle. Aber so kam ich so ein bisschen dazu. Genau, das war jetzt so ein bisschen der Schnelldurchlauf,
ja,
was, wie, wo, wann.
Und genau, ja, schon auch ein bisschen aus der Perspektive, dass das immer noch auch ein Thema ist, wo wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen evidenzbasiert arbeiten, gar nicht so viel haben, auf das wir irgendwie zurückgreifen können. Und ja, auch es oft dieses Spannungsfeld irgendwie gibt zwischen, wenn ein Kind in einer Wanne geboren wird, wird denn auch die Plazenta da geboren oder nicht? Ja. Und wenn nein, warum? Weil wir tatsächlich irgendwie eine verstärkte Blutung haben oder haben wir überhaupt ein höheres Risiko dafür? Oder eigentlich, weil wir es nämlich alle nicht so richtig einschätzen können.
Ja, und aus diesem Hintergrund bin ich auch tatsächlich daran gegangen, weil ich war immer so ein bisschen kribbelig mit Wassergeburten generell, also so in meinen ersten Jahren, wie ich angefangen habe, als Hebamme zu arbeiten, damals ja noch im Kreißsaal, das war so. Ja, ich war schon immer so, das war aufregend irgendwie, schön gleichermaßen. Aber dann war ich so auf gar keinen Fall irgendwie die Plazenta im Wasser kriegen. Also dann schnell Stöpsel raus und genau, kann man schon da bleiben an Ort und Stelle. Aber das kam mir doch sehr wild vor, dann das in Wasser zu gebären und Blutungsmenge beurteilen. No way. Mhm. So, und dann, ja, wird man ja irgendwie sicherer oder wurde ich sicherer, so mit Wassergeburtshilfe, all in all. Aber eben Plazenta, ja, darüber habe ich mir auch lange keine Gedanken gemacht. Und durch das Arbeiten dann in der Außerklinik war es irgendwie so elementar, dass man halt damit geht, was denn die gebärende Person in dem Moment will. Und dann wurde mir erst bewusst, Moment mal, wenn ich da jemanden rauslüpfe, naja, und außerklinisch kann ich auch nicht so eine Tür aufmachen, wie im Pool in der im Kreissaal, sondern dann muss man halt aus diesem Swimmingpool aussteigen. Das ist immer nochmal, finde ich, ein bisschen geschäftiger, weil dann ist das ganze Wasser da ja drinne. Das bringt ganz schön viel Unruhe rein. Und dann kam so die Frage so, hä, okay, muss ich denn da raus? Oder was habe ich denn für Kompetenzen zu sagen, okay, nee, ich kann jetzt auch einfach drinne bleiben und kann sicher auch die Familie da drin lassen, in dem Fall Baby und gebärende Person, und ich kann auch diese Sicherheit vermitteln und habe irgendwann dann den Punkt, dass ich sage, okay, und jetzt verlassen wir die Sicherheitszone und wir müssen unser Management ändern. So. Genau.
Das ist ja super spannend, nochmal zu gucken, okay, macht das denn Sinn, in der Wanne zu bleiben oder macht das Sinn, auszusteigen?
Ja.
Willst du uns darüber einmal noch ein bisschen erklären, welche Befunde du da in deiner Recherche gefunden hattest?
Genau, weil so startet tatsächlich auch so ein bisschen die Praxisanleitung, dass wir alle so ein bisschen nackig da reingehen, so wie ich auch dann...
Ich finde die Formulierung
so, ja, okay, das klingt, dass
ich nackig da reingehe.
Vom Wissen her.
In die Wanne.
In die Wanne. Nein, niemand geht in Wannen. Oh wow, ja, witzig, ja. Also wir gehen nur mit dem Wissen hinein, was wir über die Plazenta-Periode schon wissen. Also die studierenden Personen sind meistens jetzt in unseren Praxisanleitungen aus den letzten Semestern gewesen.
Ja, so, ab fünftem Semester, ne?
Genau. Das heißt, die haben schon gute Praxiserfahrung, die haben auch wirklich so das komplette Wissen, Pathologie und Physiologie. Und eben mit diesem Wissen gehen wir rein. Vielleicht haben die schon mal so Ausblicke gehabt, dass die Wassergeburtshilfe im Unterricht hatten, aber es gab auch Gruppen, die hatten das noch gar nicht. Und die Erfahrungswerte mit Wassergeburten waren auch super unterschiedlich. Also manche hatten das in ihren außerklinischen Einsetzungen schon sehr viel gesehen, aber wir hatten auch Personen dabei, die wirklich nie eine Plazenta im Wasser entwickelt haben, sondern höchstens mal ein paar Wassergeburten wirklich gesehen haben. So, das meinte ich mit, wir gehen da nackig rein und stürzen uns erstmal in die Recherche, so wie ich das auch gemacht habe. Und dann stellen wir ziemlich schnell fest, okay, da gibt es ein paar Studien, die sich mit Wassergeburten beschäftigen, aber der Fokus liegt meistens nicht in dem Bereich Plazenta-Periode. Es gibt ein paar Studien, das ist schon so mittlerweile, aber es sind sehr wenige, um jetzt wirklich Handlungsalgorithmen aus den Studien ableiten zu können. Und genau, mit dieser Erkenntnis starten wir dann sozusagen und überlegen, okay, wie könnten wir denn sonst rangehen? Weil wir haben ja sehr viel Wissen, ne? Also wir wissen, was sind die Abgrenzungen Physiologie, Pathologie, einfach am Management an Land. Und da sind die ja alle richtig gut drin, oder sind wir alle studierende Personen und fertige Hebammen gut drin, das abzugrenzen, weil das ist ja unsere Kernkompetenz. So, okay, nehmen wir doch einfach dieses Wissen und nutzen das für die Badewanne. Genau. Und wenn man sich das einfach nochmal so aufdröselt, also wirklich nochmal reinguckt, okay, wie ist diese Plazentaphase aufgebaut? Wie läuft das ab? Wann kommt eine Blutung? Welche Blutung? Also, allein diese Kleinigkeiten, die wir ja einfach so in unserem täglichen Arbeiten mithaben. So, wir starten wahrscheinlich alle nach der Geburt mit einer kleinen Blutung, die oft ja einfach nur durch Geburtsverletzungen ausgelöst wird. Dann stagniert diese Blutung, irgendwann kommt eine Lösungsblutung, die kommt aber eher als, ja, in einem Schwapp. Jetzt gerade überlegen, ein medizinisches Wort dafür zu finden.
Naja, Schwall, aber kein Schwall.
Genau, deswegen habe ich gestockt. Genau.
Wir also, sehen eine sichtbare
Blutung nach außen.
Blutung nach außen, ja.
Genau. Und die können wir an Land ja auf jeden Fall labeln mit, okay, ist klein, mittel, stark, kleiner 500, größer 500 Milliliter, so. Und so weiter. Wir haben ja noch sehr viel anderes, das möchte ich jetzt gar nicht hier ausbreiten.
Genau, aber zum Beispiel auch so, ne, wir tasten nach gewissen Lösungszeichen,
genau.
Was noch die Vitalzeichen mit im Blick zu behalten
genau.
Und so was. Ja.
Okay, und mit dem Wissen, was wir uns nochmal wirklich so vor Augen geführt haben, wie das denn überhaupt abläuft, so, dass die Plazenta eben nicht von Anfang an nach der Geburt des Kindes gelöst ist, sondern sich Stück für Stück löst und dann eigentlich erst eine Blutung zu erwarten ist und es dann stoppen sollte, gehen wir und denken dieses Wissen weiter in die Wanne. Und was auch immer in dieser Phase der Recherche und der so dieses kleine Wissensupdate, könnte man es auch nennen, in der Praxisanleitung nochmal ein wichtiger Punkt ist, nicht nur diese körperlichen, physischen Anzeichen, sondern eben auch, wie ist die hormonelle Situation in der Zeit nach der Geburt? Also was ist da am Ablaufen sozusagen im Hintergrund? Weil das ist auch nochmal entscheidend und dem, da kann ich auch wieder nur von mir sprechen, so, dem habe ich jetzt in der Ausbildung und in so meiner Tätigkeit irgendwie nicht so viel beigemessen, in dem Maß, dass ich so, also dass mir klar war, man muss es da irgendwie ruhig und gemütlich halten, so. Aber ich habe es nicht so richtig, ja, das war halt so wie so ein Grundwissen, aber es war mir nicht so richtig klar, was das alles für Auswirkungen hat, so.
Und wenn wir uns Physiologie und die Abläufe anschauen und den Blick da nochmal Richtung Hormone auch bewegen, das finde ich total wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Also, ne, wie du sagst, der Teil mit Bonding ist wichtig, weil Bonding ist wichtig, aber schüttet auch Oxytocin aus. Wir brauchen das für Kontraktion des Uterus zum Beispiel. Ich glaube, dass das schon den meisten von uns sehr präsent ist im Alltag. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, so ein Baby ist in der Wanne geboren und es gibt diesen ersten Moment des Bondings im warmen Wasser. Und dann ist es aber so, dass wir relativ schnell dieses Wasser ablassen und die gebärende Person bitten, aus dieser Wanne aufzusteigen. Vielleicht muss jemand anders das Baby halten währenddessen. Was alles jetzt nicht, also überhaupt nicht zu werten ist, als es ist natürlich eine total furchtbar schreckliche Situation. Aber was macht das hormonell mit dem Körper? Ne? Aus dieser Bonding-Situation, sprich dem Moment, wo ganz viel Oxytocin ausgeschüttet wird, weil einfach mit einem Baby gebondet werden kann, aus einer Situation der Wärme, in der erstmal eigentlich Stresshormone abfallen und wir zum Beispiel ein Endorphin, Dopamin, Neurotransmitter, Rush haben nach dieser Geburt des Babys, muss die Person aufstehen. Es ist oft irgendwie kalt. Wir gucken natürlich, irgendwie wird schnell abgetrocknet. Es ist aber ein Moment von irgendwie sich bewegen müssen, aufstehen müssen, in die Kälte, vielleicht das Baby kurz abgeben an eine andere Person. Und selbst wenn das nur ein kurzer Moment ist, aber führt das dazu, dass wir Stresshormone haben, die wieder ansteigen. Das heißt, auf hormoneller Ebene ist dieses, ich steige nach der Geburt des Babys aus der Wanne aus, eigentlich nicht förderlich für den physiologischen Ablauf sozusagen. Und das heißt, wenn wir uns das auf dieser Ebene anschauen, müsste ein Bonding in der Wanne und eine Plazentageburt in der Wanne, natürlich unter allen Voraussetzungen, das gilt eh für alles, was wir heute sagen, natürlich nur dann, wenn Voraussetzungen für eine Wassergeburt erfüllt sind und diese sicher ist, gilt das auch für eine Plazentarperiode im Wasser. Ja. Aber dann dürfte das ein geringes Risiko für verstärkte postpartale Blutung bieten, als per se zu sagen, wir müssen immer aussteigen, weil, genau. Aber auch das ist nichts, was wir zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie mit Studien belegen können. Aber dieser kleine Exkurs zu Physiologie und Hormonen in der Situation.
Und das ist auch jedes Mal so schön zu sehen, weil allein da, und da sind wir noch gar nicht im Experiment, da sind wir immer nur noch wir müssen noch mal kurz unser Wissen sammeln und das miteinander teilen in so einem in einer Gruppenanleitungssituation. Und allein da ist schon dieser Moment von, ah, okay, das passiert da nochmal. Und ah ja, was könnte dann passieren, wenn wir dann halt so intervenieren? Und normalerweise denken wir ja immer, wir intervenieren in die Sicherheitszone rein, wenn wir schnell das Wasser ablassen oder die Familie rauslüpfen. Aber vielleicht intervenieren wir uns dann doch eher, wenn alles vorher gut war, in eine Situation rein, die wir vielleicht dann doch mit einer verstärkten Blutung hätte.
Voll. Und ich finde, da sind wir auch ganz schnell wieder an dem Punkt, wo wir uns so fragen müssen, okay, anekdotische Evidenz und aber es ist voll oft so, dass sie nach den Wassergeburten mehr bluten. Naja, vielleicht, weil wir sie aus der Wanne fischen, es eher nochmal stressig wird. Das heißt, wir eigentlich eine gute Kontraktion des Uterus und eine physiologische Plazentarphase eher stören, als dass wir damit in irgendeiner Weise behilflich sind.
Voll.
Ja.
Genau, das ist auch nochmal ein spannendes Forschungsprojekt, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Genau. Und Ich habe jetzt ein paar Mal schon gesagt, Gruppenanleitungssituation, das haben wir am Anfang, glaube ich, noch gar nicht so deutlich gemacht. Also wir haben das bis jetzt immer angelegt als Gruppenanleitung. Ich habe das aber auch schon tatsächlich als eine kleine umgebaute Variante mit Personen, die jetzt einfach bei mir im außerklinischen Einsatz war, 1:1 gemacht. Und zwar haben wir uns so ein bisschen, dann sind wir aus dem Experimentcharakter dann halt raus, aber sozusagen haben ein Live-Experiment gemacht und die gebärende Person hat in der Wanne geboren und die stierende Person durfte halt einfach nur diesen Blutungsverlauf dann live beobachten. Mhm. Das war auch richtig schön. Das okay. vielleicht hier noch kleiner als genau Idee.
Und ja. ich denke gerade, das kann ja auch total schön irgendwie eine weitergehende Beobachtungsaufgabe ja. auch nach so einer Absolut. Gruppenanleitungssituation genau. sein, für dann eine reale Wassergeburtssituation. Ja. Okay, aber du hast schon angesprochen, für diese Praxisanleitung haben wir ein ganz besonderes Format gewählt, nämlich das des Experiments. Yes. Was für ein Experiment war das? Wie haben wir das gemacht?
Genau. Also, das Experiment besteht darin, sich selber anzuschauen, wie Blut im Wasser wirkt, in verschiedenen Mengen. So vielleicht erstmal. Genau. Das heißt, das Experiment wird im Kreißsaal durchgeführt. Wir haben die Gebärwanne und das ist auch eine Aufgabe, die nach diesem Wissensupdate für die studierenden Personen ansteht, nämlich die Versuchsbedingungen festzulegen. Und das ist ein richtig wichtiger Teil des Praxisanleitungstags. Weil da dann nämlich nochmal klar wird, okay, zu einer Beurteilung muss ich auch mir meine Bedingungen einfach erstmal schaffen, beziehungsweise die jetzt für uns im Experiment vergleichbar machen und die dann aber auch ja später in die Praxis transferieren, so, dass ich mir das, genau, dass ich mir das im jeweiligen Kreißsaal, weil na, es gibt nicht so viele verschiedene Gebärwannen, aber dennoch haben wir unterschiedliche Wannen. In dem Setting, wo wir waren, hatten wir, also da gibt es in diesem Kreißsaal zwei Gebärwannen, die gleich sind, aber dann gibt es noch zwei Entspannungswannen. Wenn da geboren wird, ne, ist das Volumen des Wassers zum Beispiel ein anderes. Genau, und das ist dann die Aufgabe, bevor wir dann in die Durchführung nämlich gehen, dass genau Kategorien sich überlegt werden anhand dessen das Experiment durchgeführt wird und beobachtet wird. Genau, für uns in unserem Experiment bedeutet das, dass wir eine genormte Wasserhöhe haben, eine genormte Temperatur haben und das Blut in Anführungszeichen auch die gleiche Rezeptur hat. Genau, das Kleiner ist, Einschub dazu.
Es gibt ein super Blutrezept. Genau, das packen wir euch sowohl in die Shownotes als auch, wenn wir das hinkriegen, wollen wir das irgendwie auf unserer Website nochmal verlinken. Mal schauen, ob ihr das findet oder nicht. Wenn ja, in den Shownotes. genau, das ist einfach aus verschiedenen Obst- und Gemüsesäften und Stärke und so weiter gekocht. Und da haben wir verschiedene Experimente mit auch gemacht mit der Konsistenz und auch der Farbe, bis wir soweit zufrieden waren mit dem Ergebnis. Und unser bestes Kunstblutrezept findet ihr also genau unten einmal in der, ja, in den Notizen zu dieser Folge auf jeden Fall. Genau, das heißt, es gab genormtes Blut.
Ja, weil optimalerweise haben wir natürlich Blut aus der Blutbank, was abgelaufen ist. Das hat sich sehr herausfordernd bei uns jetzt in unserem Setting herausgestellt. Deswegen sind wir tatsächlich auf diese Kunstblut-Variante jetzt umgeschwungen, was aber sehr realistische ein sehr realistisches Bild einfach hat. Genau. Aber das heißt, wenn ihr Lust habt, das irgendwann mal zu machen in eurem Kreißsaal, könnt ihr mit eurer Blutbank natürlich in Kontakt gehen und wenn die Konserven haben, die ablaufen, genau, könnte man das mit denen nochmal besprechen, ob die euch die aufheben und dann dürft ihr das natürlich auch mit echtem Blut machen, weil das, genau, dann haben wir noch bessere Experimentbedingungen. Genau, aber das sind sozusagen unsere Rahmenbedingungen, also Temperatur, Wasserhöhe, das genormte Kunstblut und dann ist die Idee, okay, was will ich denn jetzt beobachten? An welchen Kriterien kann ich denn jetzt vielleicht beobachten, wann die gebärende Person raus soll oder nicht? Und das legen sich die studierenden Personen zuerst mal selbst fest. Und das ist richtig cool, weil die kommen auf eigentlich alles. So. Ja. Also wir haben das natürlich vorbereitet, aber eben, da sind so Sachen drin dann wie, zu welchem Zeitpunkt kommt die Blutung, wie dehnt sich die Blutung aus? Gibt es irgendwie Abstufungen in der Farbe? Wie können wir das Farbthema, sag ich mal, benennen? Also da und so weiter und so weiter.
Genau,
also,
ne, wie viel Blut koaguliert am Boden der Wanne, wie viel verteilt sich? Ja. Aber auch welche Punkte sehe ich sonst im Wasser noch?
Genau, Referenzpunkte im Wasser. Wie sieht das aus, wenn die Blutung gerade kommt? Und wie sieht das aus, wenn die Person dann vermeintlich ausgestiegen ist oder ein bisschen Bewegung vorher noch drin war? Also so die verschiedenen Stufen der Durchwirbelung im Wasser. Und mit all diesem gehen wir mit einer mit einem Klemmbrett oder manchmal auch mit einem großen Whiteboard, wo wir Sachen aufschreiben, dann in die Durchführung. Mhm. Genau, und die Durchführung sieht so aus, dass wir im Prinzip 2x2 Durchgänge haben. Wir starten immer mit einem Durchgang von 250 Milliliter Blut, beobachten uns das und anhand unseren Kriterien formulieren das kurz auf und nehmen dann, wenn wir sozusagen mit den 250 fertig sind, geguckt haben, wie verteilt sich diese 250 Milliliter im Wasser, machen wir einen kurzen Stopp, rekapitulieren das nochmal alles und dann in diese gleiche Menge und in diese gleiche Wanne führen wir nochmal 250 Milliliter Blut ein. Das ist sozusagen ein Experimentdurchlauf. Und nach diesen zweiten 250 Milliliter haben dann alle auch nochmal die Chance zu beobachten, vielleicht kurz Fotos zu machen, nochmal sich zu überlegen, okay, was schreibe ich in meine Beobachtungskriterien, welche Punkte sehe ich? Und wenn alle damit fertig sind und ihr Go geben, dann wird diese Menge einmal komplett durchgewirbelt und eben dieses Aussteigen simuliert und geguckt, okay, wie sieht es nach Johannisbeersaft aus? Sieht es nach einer Schorle aus? Sieht es Roséfarbe? Genau. Ja. dass wir das dann auch nochmal beobachten und aufschreiben. Genau, das ist sozusagen ein großer Ablauf.
Also auch während des Experiments wird natürlich meistens schon gesprochen oder kommen so Äußerungen von, ah, wow, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Aber genau an dem Punkt wird es nochmal komplett durchgesprochen gemeinsam und gesammelt. Was haben wir denn beobachtet, was zu welchen Zeiten? Und was wir auf jeden Fall in den ersten Durchläufen und auch in dem letzten jetzt, den wir für die Posterpräsentation gemacht haben, war wirklich eine Kamera auch zu positionieren und nach Zeitstempeln Fotos zu machen. Ne? Das ist vielleicht für Ergebnissicherung für die Studierenden ganz interessant. Für uns tatsächlich anfangs, um so ein bisschen Reproduzierbarkeit des Experiments zu überprüfen. Und das war total schön zu sehen, ja, das klappt so. Ja. Unsere Ergebnisse sind zumindest mal ähnlich genug. Natürlich ist das jetzt kein zutiefst wissenschaftlich korrekt durchgeführtes Experiment. Nee. Ja. Aber es ist im Rahmen einer Praxisanleitung so, dass wir sagen, okay, wow, das ist reproduzierbar genug, als dass es einen Lerneffekt für die Studierenden auf jeden Fall bieten kann. Die Fotos schauen wir, dass wir euch auch noch vielleicht irgendwie verlinken. Zumindest in unser Instagram können wir das reinpacken.
Ja.
Und vielleicht auch auf die Website. Unter eventuell dort stehendem Link zum Material zu dieser Praxisanleitung. Genau, das heißt, nach diesen 500 Millilitern, also quasi der Grenze zu, wir verlassen die physiologische Blutungsmenge, haben wir den einen Reflexionsdurchlauf einmal gemacht.
Ja.
Und Jule, was passiert dann?
Genau. Und dann starten wir in die Pathologie. Das heißt, wir leeren die Wanne aus, wir spülen kurz durch, wir füllen wieder zur gleichen Höhe. Die hatten wir uns nämlich vorher, habe ich noch nicht gesagt, abgemessen mit einem Maßband. Und dann machen wir immer so kleine grüne, weil das kann man tatsächlich noch sehr gut sehen, grüne Kleber in die Wanne, so mit Duct Tape oder Gaffertape. Das hält tatsächlich auch richtig gut. Das ist jetzt vielleicht nichts, was man mit gebärenden Personen verwenden kann, das Gaffertape. Das weiß ich nicht, wie gut das ist, aber so, wir haben nochmal gute Referenzpunkte außerhalb des Deckels, des Stöpsels, der Armaturen und der Ebenen in der Wanne.
Genau, das war so ein bisschen in den ersten Experimenten das, was wir, da haben wir es, glaube ich, ohne gemacht.
Ja.
Und dann eben festgestellt, dass einige Sachen nicht so gut sichtbar sind. Dazu kommen wir vielleicht aber gleich noch und hatten uns dann nämlich gefragt, was könnte denn irgendwie sonst eine Skala sein? Und dann auch da ein bisschen ausprobiert und tatsächlich gedacht und dann auch festgestellt, dass der Gedanke richtig war, dass grün, weil Komplementärkontrast zu rot, recht lange in der Wanne sichtbar ist. Und eben aus hygienischen Gründen können wir es natürlich nicht real bei Geburten machen, aber hey, vielleicht wäre es ja potenziell für die Zukunft. eine Idee, eine Wanne mit einer grünen Punkteskala zu haben, um Blutverlust zum Beispiel besser einschätzen zu können.
Genau.
Genau. Okay, das heißt, wir haben die Wanne frisch gemacht, da ist neues Wasser drin.
Genau, und dann gleiche Wärme, gleicher Höhenstand. Und dann starten wir mit 500 Milliliter Kunstblut direkt. Und genau, lassen das wieder langsam einfließen, alle beobachten. Und im Prinzip läuft dann alles so ab wie im ersten Durchlauf, nur dass wir nachdem 500 Milliliter eingelaufen sind und alle beobachtet haben, aufgeschrieben haben, wir direkt wieder mit den zweiten 500 starten. Also das ist so unsere Staffelung jetzt gewesen. Und ja, ich finde, diese Variante ist immer noch mal so sehr eindrücklich, wenn wir in die Pathologie reingehen und das experimentell durchführen. Auch so, was die Gefühlswelt in uns allen dann jedes Mal auch wieder dabei auslöst, weil es ist so ein bisschen so ein das Gleiche, wie man, wenn man so tiefe Herztöne irgendwo tockern hört.
Ja, es ist ganz, also total spannend auch natürlich. Wissen wir grob um die Zahlen, aber wir wissen, welche Blutungsmenge da ins Wasser kommt. Ja. Natürlich wäre es auch spannend zu sehen, das zu machen, ohne das zu nennen, aber ne, dass dieser emotional eigentlich alle an den Punkt kommen von, okay, das sieht falsch aus jetzt, das sieht zu viel aus.
Ja, genau.
Ganz kurzer Einschub noch, du hast das noch gar nicht beschrieben. Wenn du sagst, wir füllen Blut in dieses Wasser, schütten wir das von oben irgendwie rein oder was haben wir uns da überlegt, um das so realistisch wie möglich aussehen zu lassen?
Genau, also tatsächlich füllen wir die einzelnen Einheiten, also die 2x250 und die 2x500 Milliliter in einfach so Gefriertüten oder Spuckbeutel aus der Klinik gehen dafür auch, glaube ich, ganz gut. Und dann stechen wir oder die schneiden wir kurz auf und dann wird das so realistisch da, wo die gebärende Person sozusagen sitzt, in der Wanne einlaufen lassen. Also wir machen jetzt nicht von oben mit einem Messbecher und wir machen auch nicht einen Flatsch unten in der Wanne, sondern versuchen schon, das in einem langsamen Tempo einlaufen zu lassen.
Wie so eine kontinuierlich austretende Blutung sozusagen. Das heißt, die Person, die das macht, sollte, kleiner Tipp von uns, auch wirklich lange Handschuhe tragen, weil dieses Kunstblut ein bisschen färbt.
Ja.
Und hat die Hände da einfach so tief in der Wanne und über die kleine Tütenöffnung lässt da eine möglichst realistische Blutung ins Wasser.
Ja, genau. Und dann ist es eigentlich der gleiche Ablauf wieder. Also wir durchwirbeln das Wasser am Ende nochmal vollständig, wenn alle mit ihren Beobachtungen fertig sind und machen unsere Fotos weiterhin. Und dann tauschen wir unsere Beobachtungskriterien nochmal miteinander aus, das, was beobachtet worden ist, und sammeln das nochmal. Genau, dann sind wir am Ende des Experiments angelangt.
Okay, das heißt, der Experimentteil ist vorbei. Natürlich nicht ganz, ist immer noch mit ein bisschen Aufräumen verbunden. Und das auch kurz zum Einwurf. Natürlich, was es dafür braucht, ist, dass es mit dem Kreislauf abgesprochen ist natürlich. Und für einen Zeitraum von, würde ich sagen, schon 2 Stunden ein Kreislauf mit entsprechender Badewanne auch zur Verfügung steht. Das hat bei uns jetzt immer gut geklappt, das mit dem Team auch abzusprechen und dass eben auch eine Wanne zur Verfügung stand. Experiment ist erledigt. Wie geht dieser Praxisanleitungstag zu Ende, Jule?
Genau, also je nach Zeitkontingent, was dann einfach noch zur Verfügung steht, gibt es einige Optionen. Und wir haben das tatsächlich schon in gekürzter Form gemacht und aber auch schon einen ganzen Tag dafür Zeit genutzt. Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass eine Ergebnissicherung ansteht danach, in welcher Form auch immer. Also da gibt es kurze Möglichkeiten und lange Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, dass wirklich wie so ein kleines Sheet erstellt wird mit den Fotos und nochmal den wichtigsten Kernelementen. Auf was muss ich achten? Und wir haben auch schon einfach so ein One-Minute-Paper genutzt, das einfach nochmal so in einer Minute geschwind aufgeschrieben worden ist. Okay, was sind meine Kernthemen? Da würde ich sagen, lässt die Form des Experiments uns auch sehr viel Freiraum dann wieder. Aber was auf jeden Fall sein muss, ist eine Reflexion am Ende. Egal wie viel Zeit ist. Und die Ergebnissicherung halt in irgendeiner Form. Aber das ist ja eigentlich, sollte jede Praxisanleitung so sein.
Ja,
aber da würde ich jetzt so ein bisschen für den Übertrag in eure Praxissituation Freiheit lassen. Mhm. Genau. Aber was jedes Mal, egal welche Variante der Ausarbeitung wir wählen, passiert, ist so dieser Wow-Moment bei den studierenden Personen und dieses so, okay, krass, ich kann jetzt auch nochmal ganz anders in die Physiologie auch an Land blicken, weil ich mir das jetzt nochmal so...
Ja, mehr in Zusammenhang gesetzt
habe. Ja, ne? Genau. Und auch so, naja, dieses Wissen habe ich vielleicht vor 2 Jahren oder vor einem Jahr irgendwie mal gelernt und dann schwimmt das halt so unterschwellig mit. Aber jetzt habe ich wirklich nochmal in die Literatur geguckt und so den Ablauf mir nochmal angeschaut, so mit meinem Wissensstand jetzt. Und das ist immer richtig schön, auch so zu sehen, ja, das darf sein und es dürfen auch zwischendrin so Sachen verloren gehen und dann kann man die wieder in einen neuen Zusammenhang bringen mit seinem Wissensstand von jetzt.
Ja, und ja auch, finde ich, in der Betreuung einer Plazentarphase so andocken. Ne? Das ist ja oft was Studierende relativ früh anfangen, auch recht selbstständig zu begleiten und genau dann aber auch nochmal das anzuschauen mit anderen Augen und mit eben mehr Können und mehr Wissen.
Ja.
Genau, und ich würde auch sagen, im Sinne der Ergebnissicherung ist es, glaube ich, eine ganz, ganz große Stärke dieses Experiments, dass es so was unheimlich Anschauliches ist. Ne? Also ich glaube, die Anschaulichkeit dessen schafft schon super viel Erkenntnisgewinn. Ja. Das heißt, selbst wenn kein Sheet erstellt wird, aber dadurch, dass wir ja in einem Beobachtungsbogen zum Beispiel auch so eine also Farbe, Verteilung des Bluts im Wasser, auch sowas ist mein Gefühl oder meine Intuition vielleicht in der Situation. Ja. Also, dass die Studierenden für sich so viel festhalten, sichert, finde ich, oft schon ganz, ganz viel diese Erkenntnisse. Oder ich erlebe auch die Studierenden oft nach dem Tag, sodass sie rausgehen und wirklich so das Gefühl haben, okay, ich habe ganz viel praktisch auch einfach mitnehmen können aus heute.
Und das ist auch ein wichtiger Teil am Ende dieses kompletten Praxisanleitungstags, dass wir es wirklich auch nochmal so 1:1 in die Praxis rein transferieren und nochmal wirklich durchgehen, okay, wie kann denn das ein Ablauf sein? Also wann sind meine Entscheidungen dafür oder ne, dass man das noch einmal oder gegen das Bleiben in der Wanne, dass wir das einmal nochmal so ganz klar auch nach dem Experiment nochmal deutlich machen. So.
Genau, und auch so Fragen, ne, von, also wenn zum Beispiel mein Problem im Wasser ist, dass ich merke, jetzt kann ich die Menge nicht mehr einschätzen, ne? Das kann ja auch ein Punkt sein im Rahmen des Experiments, dass wir vielleicht feststellen, ab dem Punkt wird das schwierig zu sagen, welche Milliliteranzahl habe ich.
Ja.
Muss die Person physisch aus der Wanne raus? Kann zum Beispiel auch eine Lösung sein, zu sagen, ich lasse das Wasser ab. Welches Management ist denn in welchem Rahmen möglich? Das heißt, dass da ein Praxistransfer einfach auch stattfindet und eine konkrete Idee von, welche Handlungsalternativen könnten wir uns überhaupt entwickeln zu denen, die wir bisher nutzen.
Ja. Und auch wichtig nochmal so die Idee von, und ich darf auch Dinge nicht anbieten, weil ich sie noch nicht kann. So, das stand so auch in der Reflexion immer nochmal mit dabei. So dieses sich erlauben, okay, ich muss Sachen erst sicher können. Mhm. Und wenn ich mir eben nicht zutraue, und da komme ich auf den Punkt wieder, den du gerade angesprochen hast, die Wassermenge mir zu beobachten oder wenn sie nicht mehr beobachtungsbar ist für mich, welches Management kann ich dann in meinem Rahmen anbieten und trotzdem so viel positive Punkte in dem Postpartum-Management mitzunehmen für die Person, die gerade geboren hat.
Genau, und das auch transparent zu kommunizieren. Ja, ne? Vielleicht aufzuhören zu sagen, nach der Geburt des Kindes müssen wir aber sofort aus der Wanne raus, weil das Risiko einer verstärkten Blutung höher ist, sondern ganz transparent auch zu sagen, so mir wäre es lieb, wenn wir schnell aus der Wanne aussteigen, weil einfach die Blutungsmenge im Wasser nicht einschätzbar ist. Und das ist der Grund. Ne? Genau. Das macht für die Familien ja unter Umständen auch einen sehr, sehr großen Unterschied. Und ist, wenn wir alle ehrlich sind, eigentlich oft der Grund, dass wir irgendwie aussteigen aus der Wanne. Und wie du aber sagst, ne, das ist okay. Also es hilft niemandem und niemand ist sicherer, weil wir sagen, ja, jetzt machen wir es in der Wanne, weil wir wissen eigentlich, wär's okay und wär's sicherer, wenn es eben dafür sorgt, dass wir das gerade nicht gewährleisten können, weil wir das so nicht feststellen können, ob wir uns noch in einem physiologischen Bereich bewegen dabei.
Und das war auch oft Thema, dass dann auch nochmal in der Reflexion rauskam, so diese Erkenntnis bei den studierenden Personen, oh wow, vielleicht wäre es ja dann eigentlich ganz geschickt, wir würden schon im Vorgespräch klären, was denn überhaupt wichtig ist für die gebärende Person, würden wir da fragen, nämlich willst du überhaupt in der Wanne bleiben oder findest du das irgendwie vielleicht komisch? Also was möchtest du nach der Geburt? Und das einmal schon durchsprechen. Das mach ich tatsächlich bei den Hausgeburten immer, weil, also wir besprechen halt alles, genau. Und das ist vielleicht sowas, was man auch nochmal in seine klinische Tätigkeit auch mit einnehmen kann.
Ja, klar, weil der Wunsch nach Wassergeburt, der steht schon mit in der Akte, aber da geht es irgendwie um die Geburt des Babys.
Genau.
Und über alles Weitere wird da meistens tatsächlich nicht gesprochen, das stimmt. Okay, das heißt, wir haben so, ich würde sagen, gar nicht mal nur grob, sondern sogar recht umfangreich einmal hier den Ablauf besprochen. Was würdest du denn so ein bisschen als Fazit vielleicht einfach ziehen? Vielleicht hast du noch irgendwie Tipps, was ist wichtig, wenn Personen sich jetzt denken, okay, das würde ich irgendwie auch sehr, sehr gerne umsetzen.
Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich vielleicht das starten, und so sind wir auch reingestartet, mit nicht einem Kurs komplett von 6 oder 8 Personen, studierende Personen, sondern eine oder zwei Personen mir erstmal nehmen und das Experiment durchführen. Das ist richtig gut als Gruppenexperiment machbar, aber man muss erstmal so in diesen Flow reinkommen und sicher sein, um das von einer Gruppe gut präsentieren zu können. Deswegen wäre vielleicht mein Tipp, um zu starten, hey, starte einfach alleine mit einer studierenden Person, wo du dir das vorstellen kannst, oder mit einer deiner KollegInnen. Weil das ist natürlich auch für alle, die im Team arbeiten, ein richtiger Gamechanger zu wissen, okay, wie sieht denn Blutungsmenge in unserer Wanne aus?
Genau, und hat auch bei uns im Kreißsaal-Team für ganz, ganz viele neugierige Blicke gesorgt. Ja. Also es gab in den Durchläufen eigentlich immer Personen, die so waren, wow, okay, kann ich irgendwie mit reinkommen? Ich will mir das mit angucken, ich finde es total interessant. Das heißt, das hat auch das Potenzial, nicht nur eine Praxisanleitung zu sein, sondern auch eine eigentlich interne kleine Fortbildung,
absolut,
unter welchen Voraussetzungen, räumlichen Gegebenheiten auch immer.
Ja. Und genau, ihr habt das Poster, das könnt ihr natürlich so nutzen als kleine Handlungsidee, das, was wir erstellt haben, unser Poster von der Hebapad. Und was mir unglaublich geholfen hat, es gibt Formate, internationale, die das schon auch in Videos präsentieren. Also so bin ich auch in meine Ausarbeitung da reingegangen, zu gucken, okay, was gibt es denn für Labels schon? Und also Labels im Sinne von, wie kann ich die Farbe benennen? Und wie sind Fotos entstanden? Und wie sieht das in Videos aus? Weil das ist auch was Schönes, was man den studierenden Personen noch im Nachhinein nochmal mitgeben kann als Hausarbeit sozusagen oder zum Vertiefen des Wissens. Das verlinke ich euch hier. Und das ist aus Großbritannien und das heißt Estimate. Schätzen.
Estimate.
Genau. das ist kostenlos tatsächlich. Es gibt noch andere Formate, die nur hinter einer bezahlbaren
einer Paywall.
Paywall, ich wollte Wand gerade sagen.
Eine Bezahlwand.
Eine bezahlbare Wand hinter einer Paywall sind. Zum Beispiel von Gynzone, das sagt euch vielleicht auch was. Die haben so viel zum Thema Nahtversorgung. Und die haben auch ein kleines Video-Tutorial für Blutungsmengen im Wasser und zur Wassergeburt. Wenn ihr da sowieso schon drin seid, ist das auch was Gutes. Also mich da erstmal so sicher zu machen. Und das ist ein bisschen so, wie ich immer an die Praxisanleitung auch rangehe, noch an mein eigenes Wissen auffrische, gucken, was es da gibt. Und selber auch nochmal so einen kleinen Deep Dive machen, was sind die Studien aktuell. Ne? Da müssen wir einfach, das können wir nicht jetzt für gegeben halten, das kennen wir schon. Ne? Also das ist jetzt das, was wir aktuell gerade sehen, aber es kann einfach sein, in den nächsten Jahren kommen noch mal ein paar gute Studien raus und da müssen wir sowieso immer.
Total, und es ist ja, ne, das hatten wir jetzt in der Folge schon und wir hatten es mehrfach auch bei unseren Experimenten, dass es so viele Punkte gäbe eigentlich, wo es total spannend wäre, wenn dazu nochmal geforscht werden könnte. Zum Beispiel eben zu dieser Frage der optischen Referenzpunkte und der Skalen. Ne? Also eben, könnten wir Badewannen haben, die etwas so eingebaut haben, dass wir das zum Beispiel nutzen können? Welche Farbe müsste das haben? Könnten das Lichtpunkte sein? Haben wir uns auch überlegt. Ja. Das heißt, jegliche WannenherstellerInnen dürfen sich da gerne auch melden, auf uns genau. zukommen. Nee, Quatsch. Aber genau, das heißt, was für Tools könnten wir entwickeln, wenn wir das wirklich, ja, wenn wir da wirklich gute Studien einfach zu hätten.
Und was mir auch gerade noch einfällt, was wir noch gar nicht genannt haben, was mir negativ aufgefallen ist sozusagen in den Videos, die ich angeschaut habe, also in den Tutorials, die es online gibt, die auch eigentlich mit Studien hinterlegt sind, ist, dass da zum Beispiel nur weiße Personen genommen worden sind. Genau, und das ist einfach ein großes Bias, dass das Experiment einfach an weißen Personen durchgeführt worden ist und damit Referenzpunkte einfach sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.
Genau, das ist uns ja auch, also wir haben in unseren Experimenten versucht, verschiedene optische Referenzpunkte im Wasser zum Beispiel zu schaffen. Beispielsweise haben wir uns den Stöpsel der Wanne angeschaut. In der Gebärwanne, in der wir das Experiment durchgeführt hatten, gibt es sozusagen verschiedene Ebenen, weil es so einen Einstieg gibt und so Seitenteile. Ne? Das hatten wir. Wir haben das Experiment mit jeweils verschiedenfarbigen Handschuhen auch durchgeführt. Ja. Also beim Bluteinfüllen haben wir ja eine Person mit den Armen im Wasser. Sprich, da haben wir geschaut, welche Handschuhfarben sind eigentlich wie lange noch sichtbar. Wir haben auch uns überlegt, wir könnten ja einen anderen Gegenstand an den Boden der Wanne legen, beispielsweise ein Handtuch. Das war aber in unserem Fall gar nichts gebracht, weil die Handtücher so ganz hell
cremegelb
ne? sind. Das heißt, die waren sehr ähnlich zur Farbe des Wannengrundes. Das heißt, auch das bietet potenziell super viel Spielraum, nicht nur um das zu beforschen, sondern auch um wirklich ganz praktisch in der eigenen geburtshilflichen Einrichtung sich das mal anzuschauen, sich zu überlegen, was könnten wir da nutzen. Könnte ja auch ein, keine Ahnung, Handspiegel sein, der mit ins Wasser gelegt wird, der, weiß ich nicht, eine unterschiedliche Rahmenfarbe oder sowas hat. Nur da haben wir eben festgestellt, es macht einen total großen Unterschied, welche Farbe diese Sachen haben. Folglich wird es auch einen großen Unterschied machen, welche Hautfarbe die Person hat. Das heißt, zum Beispiel Füße oder Beine der Person als Referenzpunkt zu nehmen, ist vermutlich, also daraus lässt sich überhaupt keine allgemeine Einschätzung irgendwie schließen.
Ja.
Sowohl im persönlichen Experiment als auch eben in diesen Beispielvideos. Genau.
Jetzt habe ich sehr viel zum Experiment und zu diesem Tag gesagt. Fällt dir noch was ein, was wirklich entscheidend ist, was wir noch vergessen haben? Und zweite Frage, kannst du dir zwei auf einmal merken? Bestimmt. Ja. Was liebst du so sehr an diesem Praxisanleitungstag?
Also, ich glaube, ich kann vielleicht beide Fragen in einem beantworten. Wir haben uns sehr um Reproduzierbarkeit bemüht. Es ist, glaube ich, in dieser Folge schon rausgekommen, nee, eine hundertprozentige Reproduzierbarkeit können wir natürlich nicht herstellen. Aber ich glaube, die große, große Stärke dieses Experiments in der Form ist, dass es einfach sehr, sehr praktisch anwendbar ist und für den Ort, an dem ihr arbeitet und Geburten betreut, einfach einen ganz, ganz großen Erkenntnisgewinn schaffen kann für alle und potenziell ja auch für gesamte geburtshilfliche Teams. Ne? Also das ist ja auch was interdisziplinär durchgeführt werden könnte als Experiment oder um das gemeinsam einfach nochmal anzuschauen, das eigene Management zu überdenken. Und das liebe ich daran so sehr, würde ich sagen. Also genau, wie sehr das eine Praxisanleitung ist, aus der alle, und ich würde sagen, einschließlich dir und mir, also auch ich arbeite ja an dem Ort, an dem wir dieses Experiment in der Wanne durchgeführt haben. Und ich habe gemerkt, in meiner Arbeit und in der Begleitung von Geburten hat das einen Unterschied gemacht, weil ich merke, ich bin in der Einschätzung sicherer geworden. Und selbst wenn ihr als Hebammen schon länger arbeitet, war das auch schön zu sehen im Experiment, wie sehr das Bauchgefühl oder auch wie schätze ich es einfach ein, dass es in meinem Fall sehr, sehr zuverlässig funktioniert hat, zu merken. Also ich war oft bei so, wo wir die, an dem Punkt, wo die 400 Milliliter Blutungsgrenze überschritten wurde, war der Moment, wo auch mein Bauchgefühl einfach ganz klar war bei, nee, das ist jetzt irgendwie viel. Und zu merken, aha, wenn ich dieses Gefühl jetzt noch packen kann in, genau, weil ich sehe, jetzt ist der und der Teil vielleicht koaguliert am Boden, ich kann die und die Ebene in der Wanne nicht mehr ganz so erkennen, sprich, ich kann meine subjektiv gefühlte Einschätzung an irgendwas außen festmachen, das ist total, war für mich eine total erkenntnisreiche, ein erkenntnisreicher Moment und eben ist total schön zu sehen. dass es da auch vielen der Studierenden so ging.
Ja, und das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort, weil das ist ja pure Hebammenarbeit, also unsere Beobachtungen und Wahrnehmungen in eine Form von Messbarkeit und nach außen zu äußern, nach außen zu bringen und strukturiert zu äußern und darzulegen. Das ist ja ganz großer Kern von dem, wie wir arbeiten. Und auch das ist so schön, dass den studierenden Personen dort nochmal, also zu sagen, das ist ja gar nicht groß, das ist ja nicht erstmal das obenstehende Ziel, sondern das ist ein Ziel, was wir damit erwirken, was so aus Versehen nebenher passiert, Beobachtungen genau in Worte zu fassen. Und das ist eine ganz große Stärke.
Ja. Ihr findet in den Shownotes Verlinkungen zu dem Material und auch zu den Bildern. Wie gesagt, das werden wir also mal mindestens auf Instagram, wenn das funktioniert, auch auf unserer Website euch zur Verfügung stellen, nämlich die Bilder auch aus dem Experiment mit den Zeitstempeln. Und dann freuen wir uns vielleicht auch, einige von euch zu treffen am Sonntag in Münster auf der Heberpad. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, euch bei uns melden möchtet, könnt ihr das zum Beispiel per E-Mail tun. Unsere Mailadresse lautet hallo@pregnant-podcast.de. Pregnant-podcast.de ist auch unsere Website. Prägnant schreibt sich mit A und E. Und ihr dürft auch gern über Instagram Kontakt zu uns aufnehmen. Auch dieser Account ist aktiv, auch wenn nicht so viel passiert. Wir sehen trotzdem, wenn ihr euch meldet, da heißen wir prägnant.podcast. Und in diesem Sinne machen wir jetzt für heute Schluss und widmen uns unseren sehr, sehr, sehr vielen weiteren To-Do-Listen-Punkten. Auf der Liste landet noch Folge schneiden und Content vorbereiten.
Yes.
Aber das schaffen wir alles bis Sonntag. Und ich würde sagen, liebe, liebe Grüße an euch alle. Es gibt ein paar voraufgezeichnete Folgen übrigens auch noch, die kommen noch raus, sind im Schnitt. Wenn ihr selber interessante Themen habt, vielleicht spannende Bachelorarbeiten geschrieben habt, Best-Practice-Beispiele für jegliche Dinge aus der Hebammenwelt, dürft ihr auch gerne auf uns zukommen.
Ja,
das ist total schön, wenn wir da Vorschläge von euch erhalten. Dann nehmen wir gerne eine Folge auf. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.
Macht's gut, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.